Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In 8 Sommerfreibädern und 6 Ganzjahresfreibädern in Hamburg genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für groß und klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Chef der Sport- und Innenbehörde, Andi Grote. Ahoi, Andi.
Moin, Lars.
Lieber Andi, sportlich ist wieder einiges los in Hamburg und damit meine ich ja nun nicht Fußball. Am Sonntag waren die Cyclassics, im September folgt dann der Davis Cup am Roten Baum. Hast du eigentlich eine Lieblingsveranstaltung oder darfst du das gar nicht sagen oder ist es am Ende dann doch wieder Fußball am Millerntor?
Boah, also man ist emotional natürlich unterschiedlich stark involviert, aber ehrlicherweise finde ich, ist das ganze Programm so hochkarätig. Das sind eigentlich alles Sachen, wo man versuchen sollte hinzukommen, ob das jetzt Beachvolleyball, das neue Elite-Turnier am Roten Baum war oder jetzt Basketball-Supercup oder die Cyclassics oder wie gesagt eben Tennis am Roten Baum mit Davis Cup nochmal. Das sind schon coole Ereignisse.
Dann frage ich mal anders, welche Sportart würdest du von denen denn am liebsten beherrschen, wenn es so genügend Trainingsmöglichkeiten gäbe zeitlich?
Also Beachvolleyball macht mir schon Spaß. Also das mache ich auch gelegentlich so ein bisschen. Und das macht schon Laune. Und ich kann aber auch Fahrrad fahren. Also,
du kannst Fahrrad fahren, sehr schön.
Nee, das bin ich also übrigens die einzigen, Cyclassics sind die einzige Veranstaltung, die ich schon mal mitgefahren bin. Das ist die einzige, wo ich schon mal also wirklich aktiv auch...
aber nicht wettkampfmäßig, sondern eher
die
so...
Strecke absolviert habe. Nein, bei den Jedermännern.
Ich bin irgendwann mal bei so einem Triathlon, habe ich nur das Radrennen mitgemacht und dann musste man diesen Teufelsberg da hochfahren. Ich weiß gar nicht, ob man den bei den Cyclassics auch fahren muss. Das ist ja wirklich gar fürchterlich, muss ich sagen.
Ja, man fährt einen Berg, aber die Amateure fahren einen anderen Berg als die Profis. Also man fährt da hinten in den Elbe und so ein bisschen über die Berge, aber es ist alles, es geht alles noch.
Bist du denn so fahrradeifrig, dass du auch zu Termin mit dem Fahrrad fährst? Agnes Tjaks macht ja gar nichts anderes, ne? Der fährt ja wirklich nur mit dem Fahrrad offensichtlich.
Ja, ich glaube, ich werd jetzt ein bisschen mehr Radfahren wieder. Wir haben es im Urlaub viel gemacht. Früher bin ich ja nur mit dem Rad gefahren. Ich habe auch noch nie ein eigenes Auto gehabt. Aber jetzt fährt man natürlich mit dem man natürlich auch viel gefahren. Zeit ist natürlich auch ganz, man nutzt Zeit halt einfach, ne? Man hat ja immer irgendwie noch Telefonate zu machen, Unterlagen sich anzugucken. Manchmal kommt man erst im Auto dazu, die Terminvorbereitung reinzugucken. Deswegen ist das so, diese Vorstellung, man radelt mal so fröhlich von einem Termin zum anderen. Das gibt dann der Tagesablauf auch nicht immer her, also bei mir jedenfalls nicht. Aber so ein bisschen mehr, mal kurze Strecken hier und da mal mit dem Rad zu fahren, ich habe mich gerade mal nach den Konditionen für das Dienstfahrrad erkundigt.
Ist es dann ein E-Fahrrad oder so ein ganz normales 3-5-Gang?
Das will ich mal nicht hoffen. Also wenn ich Rad fahre, dann fahre ich schon richtig. Also nein, E-Bike ist super, aber ich würde dann schon, also wenn, dann will ich auch
ein bisschen. Da fühlt sich noch zu jung für.
Effekt haben, ja. Also ich bin immer wirklich viel Fahrrad gefahren und jetzt ist das halt aus beruflichen Gründen ein bisschen weniger geworden. Aber bevor ich jetzt mit dem E-Bike fahre da. Also, nee.
Du hast den Urlaub gerade angesprochen. Wie macht denn der Sportsenator Urlaub? Ist es dann Aktivurlaub oder doch eher unterm Sonnenschirm gut eingecremt und Schirmchencocktail?
Nö, also bei uns ist es eigentlich immer Nordsee. Das ist das, was am meisten Erholung irgendwie mit sich bringt. Also sobald ich da ein bisschen diesen offenen norddeutschen Horizont da habe und ein bisschen Brise vom Wasser, das ist schon hat schon was. Und das ist ja, ne, wenn Hamburg 40 Grad sind, sind am Deich immer noch 33, ist auch ein Unterschied. Also,
Das,
und dann eher tatsächlich auch aktiv. Ich meine, wir haben einen kleinen Sohn, das ist unmöglich, da zu sagen, hier leg dich mal auf die Liege. Und da sind wir eigentlich immer irgendwie auf Achse. Und wir sind diesmal wirklich echt viel auch abgefahren. Hat auch Spaß gemacht.
Ist es denn, fährst du dann automatisch in deine alte Heimat nach Büsum oder entdeckst du dann auch mal die ostfriesischen Inseln und dann geht's nach Norderney oder Sylt und füllst die Insel noch mehr auf?
Wir haben schon so ein paar Präferenzen. Hauptsache, dass die Landschaft ist schön flach und es weht ein bisschen Wind.
Das Thema Energiesparen ist ja in aller Munde. Ich habe neulich gelesen, dass die Fußballer des VfB Oldenburgs immerhin ja auch hochklassig, ich glaube in der Regionalliga sind die oder so in der dritten Liga, dass die kalt duschen müssen. Wird der FC St. Pauli demnächst auch kalt duschen müssen? Beziehungsweise was habt ihr denn da jetzt vor? Gibt es da schon Ideen?
Was wir jetzt ja angeguckt haben als Stadt und Senat, ist die ganze Situation in den öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum. Also wir sagen jetzt nicht demjenigen, der seine eigene Anlage hat oder seine Privaträume oder wie in ein Verein, der FC St. Pauli oder auch viele andere vereinseigene Sportstätten haben, wie sie da die Wassertemperatur einstellen sollen. Wir sagen den Leuten ja auch nicht, wie viel sie heizen sollen. Das hat ja auch jeder, ehrlich gesagt, einen starken eigenen Antrieb bei den Energiekosten. Ne? Aber wir haben eben gesagt, wir wollen auch hier als Stadt müssen wir natürlich auch unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir hier ja auch in der Innenbehörde über den Krisenstab Ukraine auch alles koordiniert und haben dann ja Vorgaben gemacht für natürlich auch für die öffentlichen Sporthallen, also Schulsporthallen, ne? Dass wir da dann schon gucken, dass wir auch die Temperatur ein bisschen runterdrehen und so. Aber kaltes Duschen ist bisher noch nicht vorgegeben. Müssen aber natürlich gucken, wie es im Winter dann so wird. Ne? Aber bisher ist das nicht. Also machen das, was man machen kann, ohne dass es jetzt zu, sag mal, schon sehr schwierigen Einschränkungen kommt.
Das heißt, es ist auch nicht zu befürchten, dass Schwimmbäder oder Sportstätten ganz zugemacht werden, um Energie zu sparen.
Also wir versuchen es erstmal mit Temperatursenkungen. Dann wird man vielleicht gucken, ob man, also Flutlicht ist ja noch so ein Thema, ne? dass man guckt, kriegt man mehr Spiele zum Beispiel in den flutlichtfreien Bereich, in andere Tageszeiten gelegt, um vielleicht abends nicht so lange da das Licht anzuhaben. Und solche Dinge, das guckt man schon, aber im Moment würden wir noch nichts, planen wir noch nichts, was jetzt wirklich dazu führt, dass Sport ausfällt oder Dinge ja nicht mehr durchgeführt werden können. Aber das ist eben der Planungsstand jetzt. Ne? Wir hoffen eben alle, dass es reicht.
Ja, der rot-grüne Senat feiert Halbzeit. Wie sieht denn deine persönliche Bilanz aus der ersten Halbzeit?
Boah, also war natürlich total geprägt vom Krisenmanagement. Ne? Also wir sehr kurz nach den Wahlen ist im Grunde genommen Corona losgegangen. Wir haben ja ganz lange Koalitionsverhandlungen gar nicht führen können. Im Grunde genommen, ist dann nach der Pandemie kam direkt Ukraine und das war natürlich auch hier, also Polizei war stark, ja, gerade in der Corona-Pandemie unterwegs, dafür gesorgt, dass die Stadt eben auch funktioniert, wenn ja auch viele Dinge anders sind, als sie sonst sind. Ne? Da waren die schon sehr gefordert, konnte ja keiner Homeoffice machen. Und Feuerwehr genauso, gerade über den Rettungsdienst, extrem in die Krisenbewältigung eingebunden. Da ist schon richtig viel geleistet worden. Und dann haben wir einen zentralen Krisenstab gehabt. Der ist dann im Grunde genommen von Corona direkt auf Ukraine umgeschwenkt. Und dann haben wir natürlich auch im Sport richtig viel, ja, also daran arbeiten müssen, dass der Sport das eben auch alles gut übersteht. Ne? Wir wollten ja keinen Verein und keinen Veranstalter da irgendwie verlieren durch die Pandemie. Und das waren ja massive Einschränkungen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir mit all den Hilfspaketen und Unterstützungsmaßnahmen und alles, was wir da so im Laufe der Zeit auf den Weg gebracht haben, dass das geklappt hat, ne? Dass alle durchgekommen sind, dass wir keinen Verein verloren haben. Und im Gegenteil, jetzt haben wir dieses Neustartprogramm gemacht mit den Active City Startergutscheinen, dass jeder, der in den Verein neu eintritt, 80 Euro quasi im Gegenwert an Vereinsleistungen kriegt und haben dadurch sehr dazu beitragen können, dass viele Vereine jetzt schon wieder auf dem Mitgliederstand sind wie vor Corona, die Mitgliederverluste ausgeglichen werden konnten. Das ist eine ziemlich gute Entwicklung. Da haben wir halt, auch sehr, ja, viel, da ist viel Energie reingegangen, ne, dass das irgendwie klappt. Und ja, und gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass man auch in so einer Krisenzeit so diese Zukunftsthemen nicht aus dem Auge verliert. Ne? Also wir haben viel gemacht, war im weiteren Personalaufbau und bauen ja komplett neue Einsatzleitstellen für Polizei und Feuerwehr. Bei Feuerwehr kann man die Baustelle schon angucken, da ist es schon losgegangen. Polizei kommt auch noch. Bei Polizei bauen wir die Akademie in wesentlichen Teilen neu. Das ist ja da, wo im Grunde genommen die Polizei der Zukunft ausgebildet wird und so ein Stück weit geformt wird. Ganz wichtiges Modernisierungsvorhaben und. Also an vielen Stellen bauen wir da ziemlich intensiv an der Zukunft, auch wenn gleichzeitig noch Pandemie oder andere Krisen laufen. Und dann gab es ja noch so ein paar kleine Themen. Wir haben ja zwei große Hamburger verloren, Jan Vedder und Uwe Seeler. Und bei Jan Vedder konnten wir ja hier den Anstoß geben für die Jan Vedder-Promenade mit der Witwe von Jan und Marion Vedder. Das war, glaube ich, irgendwie eine schöne, auch zu Hamburg passende Würdigung. Die geht ja da an all den Orten vorbei, wo er auch gewirkt und gelebt hat. Und das war irgendwie, glaube ich, eine ganz schöne Sache, dass wir das hingekriegt haben. Und jetzt mit Uwe Seeler, das war natürlich auch ein Einschnitt. Der einzige Sportler, der Ehrenbürger war und der ja wie, also im Grunde genommen gibt es ja überhaupt keinen Sportler in der gesamten Geschichte der Stadt, der so mit der Stadt verbunden und so mit ihr identifiziert wurde. Und mit dem wir auch viel Kontakt hatten, mit dem ich auch viel Kontakt hatte, mit dem wir viel gemacht haben, Uwe Seeler-Preis und so weiter. Und das war natürlich dann auch sehr bewegend. Jetzt ist ja auch noch nicht lange her. Und ja, das waren so ein bisschen die Themen, die uns beschäftigt haben. Und vielleicht auch noch ein Punkt, finde ich, der die beiden letzten Jahre geprägt hat. Wir haben uns natürlich mit vielen Menschen rumschlagen müssen, die jetzt unter der Überschrift häufig Querdenker sich hier formiert haben und eben eine ganz andere Sicht auf die Welt haben. Das mussten wir ja alle lernen, dass die Corona-Pandemie da auch so ein paar Gruppen, Strömungen, Bewegungen in der Gesellschaft offengelegt hat oder zum Teil auch erzeugt hat, die einem schon ein bisschen Sorgen machen können, weil sie so in einer ganz anderen, in ihrer eigenen Wahrheit unterwegs sind und eigentlich nicht mehr erreichbar sind mit Rationalität und mit Fakten. Und das ist ein Problem. Die Gruppe ist ja weiter da. Die schwenken jetzt dann, also die sind dann direkt von Corona auf Ukraine umgeschwenkt mit einer pro-russischen Haltung. Also Teile jedenfalls, so manche Telegram-Gruppen, die waren dann plötzlich von einem Tag auf den anderen, ging es nicht mehr um Corona, sondern um Russland und Ukraine. Und jetzt formiert sich das in Richtung Energiepreise. Ne? Also die Vorbereitung des Wutwinters. Und
wie will man denn darauf reagieren? Das ist ja auch relativ schwer zu handeln, ne? Weil ich sag mal, Strafverfolgung ist fast nicht möglich, ja auch bei persönlichen Diffamierungen. Also du wirst natürlich sagen, es ist nicht im städtischen Bereich das zu ändern, aber eigentlich wäre es doch ganz einfach, ich sag mal, wenn ich Online-Banking machen will, dann muss ich ja auch meinen Personalausweis und so weiter hinterlegen. Warum schafft man das nicht bei Facebook, Twitter und Instagram, dass genau da die Leute alle sich vernünftig hinterlegen müssen mit ihren Daten, damit sowas nicht passiert, beziehungsweise wenn es passiert, dass dann nachverfolgt wird?
Also das eine ist ja sozusagen das, was da strafrechtlich auch im Internet passiert. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Also dass eben auch die Daten zumindest, die hinterlegt werden, also viele hinterlegen ja Daten, dass die zumindest dann auch, dass man da auch einen Zugriff bekommt. Das funktioniert bei manchen Plattformen gut, bei anderen schlechter. Eigentlich mehr Sorge macht es so die allgemeine, ist der ganze Ton der gesellschaftlichen Debatte an der Stelle. Also wir haben ganz viel Zuspitzung, ganz viel Emotionalisierung, ganz viel kurzatmige, schnell geschossene Reaktionen, ganz viele schnelle erste Impulse. Und die Medienlandschaft reagiert eben auch so ein bisschen drauf. Ne? Also arbeitet immer mehr, also viele Online-Medien, Online-Formate, man den Eindruck, sind auch auf diesen ersten emotionalen Impuls ausgerichtet, um eben auch Aufmerksamkeit des Mediennutzers zu kriegen und arbeiten zum Teil dann ja, auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wie es in manchen sozialen Netzwerken vor sich geht. Und das ist auch ein Problem. Dass das, also soziale Medien verändern so die ganze Diskurskultur, die wir so haben.
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Auch gut, dass du es angesprochen hast. Allerdings ist es auch ein Thema, worüber man noch sehr lange sprechen könnte und sollte und müsste. Und ich hoffe, dass wir diesen Diskurs jetzt mal angestoßen haben. Denn ehrlicherweise, es passiert mir tatsächlich viel zu wenig auf Bundesebene an dieser Stelle. Ich sag mal, das ist ja ein bisschen wie bei den Wettanbietern. Da gibt es ja auch sehr viel Graufläche, die dann auf Zypern und so angemeldet sind oder in Schleswig-Holstein und. Also kurzum, wir sind jetzt schon am Ende und müssen die Top 3 bei dir noch abfragen. Und ich habe gedacht, wenn du dich beim Sport schon nicht festlegst, dann gehen wir mal in den Bereich des Kultursenators und fragen bei dir die Lieblingskonzertstätten ab. Was ist denn Platz 3 dabei?
Platz 3 würde ich wahrscheinlich sagen Stadtpark.
Sehr schön. Platz 2?
Platz 2, Grünspan. Habe ich da auch schon, man macht es ja immer so ein bisschen an den eigenen
Konzerten. Es geht jetzt nur um deine.
Ja. Platz 1 ist Mojo.
Sehr schön.
Mojo.
Ja. Aber da hast du es dann wirklich nicht weit, ne? Da musst du nicht mal aufs Fahrrad schwingen. Lieber Andi, vielen Dank für deine Ausführung. Ich sag mal, bis bald und ahoi.
Alles klar, Lars, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.